Die WM hat es mal wieder voll auf den Plan gebracht. Die Rechte und Sichtbarkeit von queeren Menschen sind heute wichtiger denn je. Und in meiner Berlin-Bubble ist das schon voll gut angekommen. Aber ich habe mich gefragt, wie sieht das eigentlich im Rest von Deutschland aus? Alle schauen ja gerade nach Katar und kritisieren dann natürlich auch zu Recht, wie queere Menschen dort diskriminiert werden. Aber mich interessiert gerade deswegen auch total, wie gehen wir denn in Deutschland eigentlich mit LGBTQIA+-Rechten um? Ist es hier überhaupt schon alles gut und was muss noch getan werden? Schon mal ein kleiner Hint, die Bundesregierung hat sich da schon mal was überlegt und den Aktionsplan Queeres Leben gebastelt. Aber reicht das aus? Das finden wir zusammen in dieser Folge heraus. Mein Name ist Vicky und ihr hört Die und Du. Und los geht's mit einer neuen Folge. Noch ein kleiner Disclaimer, ihr hört es bestimmt ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin leider ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das stört hier niemanden.
Die und Du, dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird ja gerade in vielerlei Hinsicht kritisiert. Und das eben auch ein großer Kritikpunkt, die Lage von queeren Menschen, die dort zum Teil heftig diskriminiert werden. Und wir nehmen das zum Anlass, um mal zu schauen, wie sieht es denn eigentlich hier in Deutschland aus? Wie geht es queeren Personen hier? Welche Rolle spielt eigentlich Pinkwashing? Und was plant die Bundesregierung, um die Sichtbarkeit und die Akzeptanz der LGBTQIA+-Community zu stärken? Und eins schon mal vorneweg, ganz so rosig sieht es hier in Deutschland auch noch nicht aus. Um herauszufinden, wie genau, habe ich mit Fabian gesprochen. Fabian Krichkert macht sich für die Rechte der LGBTQIA+-Community hier in Deutschland stark. Er positioniert sich laut Instabio zwischen Klimaschutz und Queer Rights und ist da vor allem auf Instagram und TikTok sehr laut, was das ganze Thema angeht. Und deshalb lass uns mal reinhören, was er zu dem Thema zu sagen hat. Hi Fabian.
Hi.
Du setzt dich ja für Rechte von queeren Menschen ein. Wie geht es denn der queeren Community in Deutschland?
Das ist natürlich immer schwierig, da so ein Gesamtbild relativ kurz zusammenzufassen. Grundsätzlich und vor allem auch im internationalen Vergleich geht es uns gut. Wir haben seit über einem Jahr einen Queerbeauftragten. Wir haben letzte Woche noch den Aktionsplan Queer Leben von der Bundesregierung präsentiert bekommen. Das heißt, wir sehen, die Bundesregierung nimmt queere Anliegen ernst und gibt zumindest ihr Bestes, gerade auch was die juristische Ebene angeht, dort Fortschritte zu erzielen. In den Augen vieler AktivistInnen und natürlich auch in meinen Augen geht das oft ein wenig zu langsam. Aber ich bin kein Jurist und ich bin auch kein Politiker und ich muss Gott sei Dank auch nicht tagtäglich in so einer parlamentarischen Arbeit sitzen, mich damit auseinandersetzen. Aber natürlich hätte ich es gern, dass manche Gesetzesvorschläge jetzt schon durchgeboxt werden. Aber da muss man, glaube ich, ein bisschen geduldig sein. Ich würde aber behaupten, grundsätzlich sind wir in Deutschland auf einem guten Weg. Was allerdings weiterhin erschreckend ist, sind viele Vorfälle, Übergriffe, gewalttätige Übergriffe und Vorfälle, die vor allem sich immer im Rahmen von queeren Veranstaltungen abspielen, meist leider danach. Also die queeren Veranstaltungen an sich werden oft gut geschützt und auf dem Nachhauseweg passieren dann diese schlimmen Taten. Da haben wir dieses Jahr in Deutschland leider einige Vorfälle, auch einen sehr bekannten tödlichen Vorfall erlebt. Das erschüttert natürlich eine Community und zeigt, dass wir gerade, was die gesellschaftliche Akzeptanz angeht, noch nicht an einem perfekten Punkt stehen.
Kannst du uns vielleicht noch Beispiele dafür nennen, wo besonders junge queere Menschen in Deutschland diskriminiert werden?
Naja, ein ganz einfaches Beispiel ist natürlich der gesamte Raum im Internet. Viele Menschen gehen davon aus, dass das Netz ein rechtsfreier Raum wäre und nehmen sich daher das Recht raus, Leute im Internet gezielt anzugreifen und ihnen homophobe und queerfeindliche Aussagen in den Kopf zu werfen. Ich selbst kenne das ja auch, wenn ich auf Instagram ein Bild poste, wo ich mal ein bisschen buntere Klamotten trage, wo ich eine Regenbogenflagge in die Kamera halte. Das finden natürlich viele Menschen toll. Da bekomme ich aber auch jedes Mal mindestens 3, 4, 5 Kommentare, was das denn soll und dass das unnatürlich sei. Und ich will jetzt gar nicht sagen, was mir da alles geschrieben wird. Also der erste Punkt, der erste Raum, in dem quasi queere Menschen auf Diskriminierung stoßen, ist leider schon Instagram, TikTok, Facebook und andere soziale Netzwerke. Dann natürlich aber eben auch auf der Straße. Also die Online-Welt ist ja oft nur ein Spiegel der Offline-Welt. Und wenn ich nach dem Christopher Street Day irgendwie noch hier auf dem Weg nach Hause durch die Straßen laufe, sei es in Berlin oder in Köln, habe ich auch schon die ein oder anderen Kommentare abbekommen, wo ich dachte, muss das denn sein? Sind wir denn wirklich an so einem rückschrittlichen Punkt? Also man erlebt als queere Person in Deutschland schon auch noch im Alltag Diskriminierung und Hass. Das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, in welchem Umfeld man sich aufhält, wie so der Freundeskreis aussieht und wie sehr man ja auch seine Queerness nach außen trägt. Ich kann mich da oft noch ein bisschen verstecken, wenn ich mir irgendwie eine schwarze Jacke anziehe anziehe und jetzt keine auffälligen Haare aktuell habe, dann fällt das ja gar nicht großartig auf. Aber ich habe Freunde von mir, die können ihr Äußerliches kaum verstecken und die werden auch dann schon in der S-Bahn angefeindet. Und das ist einfach furchtbar.
Du hast jetzt gerade besonders auch Hate auf Social Media angesprochen. Was kann man denn gegen diese Hate Speech, was es ja ist, wenn man in Kommentaren beleidigt wird zum Beispiel oder beleidigende Nachrichten bekommt, was kann man denn konkret dagegen tun?
Man kann diese Nachrichten anzeigen. Auch ich tue das, nicht mit allen Nachrichten und Kommentaren, aber gerade wenn es sich um Volksverhetzende, wenn es sich um wirkliche Hass- und diskriminierende Nachrichten handelt, dann kann man die tatsächlich zur Anzeige bringen. Das funktioniert in Deutschland zwar noch nicht reibungslos, perfekt und fehlerfrei. Es gibt aber immer mehr Initiativen und Angebote, die da einen unterstützen, die einem so ein bisschen unter die Arme greifen, mit denen man Hassnachrichten im Internet anzeigen kann. Und ich würde allen Menschen auch dazu raten, also gerade wenn es wirklich Nachrichten gehen, wo man weiß, diese Person würde mir im echten Leben diese Aussage niemals an den Kopf werfen, dann kann man die durchaus auch im Internet zur Anzeige bringen.
Konntest du denn schon mal einen Blick in den Aktionsplan Queeres Leben werfen und was hältst du davon?
Ich bin vor allem froh, dass wir endlich eine Bundesregierung haben, die das Thema queeres Leben in Deutschland ganz oben auf die Tagesordnung setzt. Ich denke, an diesem Aktionsplan gibt es einige Punkte, die man noch ein bisschen spezifizieren könnte und verbessern kann. Aber man kann immer was verbessern. Also ich glaube, es gab noch nie in dieser Bundesregierung einen perfekten Plan, der vorgelegt wurde. Und ich bin einfach gespannt, auch wie realistisch diese Vorschläge sind und was noch unter dieser Bundesregierung von diesem Plan hoffentlich umgesetzt werden kann. Und dann schaue ich mal weiter.
Kannst du denn trotzdem ein paar Sachen nennen, von denen du dir erhoffst, dass sie umgesetzt werden, aber auch ein paar Sachen, bei denen du dir wünschen würdest, dass da mehr Aufmerksamkeit drauf gesetzt werden würde?
Ja, also ein wichtiger Punkt, und der nervt ja schon unglaublich lange, ist das Transsexuellengesetz. Also das Transsexuellengesetz soll durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden und damit die Diskriminierung von Transmenschen mindern, zumindest auf einer juristischen Ebene. Das aktuelle Transsexuellengesetz ist einfach Quatsch, veraltet und diskriminierend. Und da hoffe ich, dass jetzt endlich mal das Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg gebracht wird. Das wurde ja eben auch schon vor dem Plan vorgestellt.
Wo würdest du denn sagen, ist Deutschland schon gerade ganz gut, was so queeres Leben und Unterstützung von queeren Personen angeht?
Puh, ich lobe ja ungerne sowohl Deutschland als auch die Bundesregierung, wo ich jetzt gerade auch sehr positiv eigentlich berichtet habe. Wo sind wir schon gut?
Oder wo hast du in den letzten Jahren vielleicht auch eine positive Veränderung festgestellt?
Ja, wo ich gerade junge Menschen immer sehr schätze, wenn es auch ums Thema Pinkwashing geht, ist, dass wir nicht mehr als queere Community alles kommentarlos hinnehmen. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da fand ich das auch ganz toll, wenn jedes Unternehmen sich beim Pride Month engagiert hat, aber niemand hat mal hinterfragt, ob dieses Unternehmen wirklich ein queerfreundliches Unternehmen ist, ob die Strukturen des Unternehmens für queere Menschen überhaupt gemacht sind und ob dieses Unternehmen auch sich außerhalb von einem Monat im Jahr für queere Menschen und Rechte einsetzt. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland sind wir da sehr wachsam. Also junge Menschen kaufen nicht automatisch jetzt eine Schinkenwurst, weil die Verpackung in einem Regenbogendesign ist. Und gerade dieses Jahr habe ich gemerkt, dass junge queere Menschen in Deutschland da sehr kritisch auf die Unternehmen geschaut haben, sich aber auch versuchen, selbst in den Unternehmen zu engagieren und sagen, wir möchten hier eine Veränderung von innen schaffen. Auf einmal werden queere Abteilungen und queere Manager in Unternehmen geschaffen. Und also ich glaube, vor allem auf Unternehmensseite passiert gerade ganz viel in Deutschland und wir kommen weg von diesem, es reicht aus, wenn wir einmal im Jahr eine Regenbogenflagge hier aus dem Bürofenster hängen lassen, weil das reicht halt eben nicht aus.
Du hast es zwar eben schon gesagt, ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Viele Firmen werben ja jetzt auch mit Regenbogenfarben, aber ganz so dahinter zu stehen scheinen sie nicht. Wie stehst du denn zu dem ganzen Thema Pinkwashing? Würdest du sagen, ist es schlecht, weil Firmen das einfach für sich ausnutzen, oder gut, weil einfach mehr Repräsentation geschaffen wird, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema fällt?
Dass Unternehmen die queere und Diversitätsthematik ernst nehmen, ist wichtig, da viele Menschen, gerade Menschen, die in einem klassischen 9-to-5-Job arbeiten, wenn wir jetzt mal die Zeit des Schlafens abziehen, fast die Hälfte ihrer Lebenszeit unter der Woche im Unternehmen verbringen. Das heißt, Unternehmen müssen an sich schon mal ein queer-freundlicher Ort sein, damit natürlich Mitarbeiter sich auch wohlfühlen. Studien haben da auch gezeigt, dass wenn ein Unternehmen Diversität wirklich ernst nimmt und alle MitarbeiterInnen sich wohlfühlen, dass auch die Produktivität gesteigert wird. Also aus einem rein wirtschaftlichen Faktor, ich will ja gar nicht so denken, das wirkt jetzt total kapitalistisch, aber wenn wir es mal ganz kapitalistisch betrachten, ist es auch von Vorteil, wenn Diversität wirklich gelebt wird in einem Unternehmen. Das ist für mich auch immer der erste Schritt, wenn eine Company sich selbst reflektiert und in den eigenen Strukturen Diversität fördert. Der zweite Schritt ist natürlich dann das Tragen nach außen, also auch anderen Menschen außerhalb des Unternehmens zeigen, hey, schaut mal, wir sind bunt, wir nehmen das Thema ernst, wir fördern queere Menschen, wir versuchen Diskriminierung am Arbeitsplatz zu verhindern und wenn sie vorkommt, dann nehmen wir sie ernst und fegen sie nicht einfach unter den Teppich. Das ist dann so der zweite Punkt und da ist es meiner Meinung nach gar nicht wichtig, ob man jetzt im Pride Month unbedingt sein Logo in Regenbogenfarben tunkt. Das ist ganz nett, wenn ein Unternehmen wirklich sich für queere Rechte einsetzt. Wenn es das tut, muss es aber nicht. Da gibt es auch viel mehr Möglichkeiten. Ich würde mich freuen, wenn Unternehmen ihre Verbesserungen im Punkte Diversität einfach auch mal unabhängig vom Pride Month nach außen tragen. Und was wir, um da nochmal auf diesen Monat einzugehen, halt überhaupt nicht gerne sehen, sind Unternehmen, die zum einen in der eigenen Struktur nichts für queere Menschen tun, die solche Problematiken überhaupt nicht ernst nehmen, sind Unternehmen, die auf einer politischen Ebene sogar gegen queere Rechte sich stellen. In den USA haben wir das gesehen, Unternehmen wie Pfizer oder UPS haben Millionensummen an konservative PolitikerInnen gespendet, die dann im Endeffekt Gesetze entweder blockiert haben oder Gesetze beschlossen haben, die sich gegen queere Menschen richten, haben dann aber im Pride Month ihr Logo in Regenbogenfarben geändert. Und das ist natürlich ein totales No-Go. Also wenn ein Unternehmen sogar noch aktiv quasi gegen die queere Community arbeitet, dann aber im Pride Month mal sich ein Regenbogenlogo reinsetzt, darauf hat eben keiner aus der queeren Community wirklich Bock. Und ich bin froh, dass wir das auch endlich mal kritisieren und das nicht einfach hinnehmen. Ja, weil es reicht eben nicht aus für ein Unternehmen, wenn es ein paar Tage lang eine Regenbogenflagge schwenkt.
Ich habe die Tage auch bei deinem Livestream One Love zugehört und da hast du ja auch mit verschiedenen VertreterInnen der Community gesprochen. Der Aufhänger dabei war die Fußballweltmeisterschaft und da hast du auch einige deiner Gäste gefragt, wenn du dich ins Jahr 2030 beamen könntest, was würdest du bis dahin realisiert haben?
Ah, das war eine sehr utopische Frage. Ich habe die der Alexa gestellt. Was würde ich bis 2030 gerne verändert haben? Zum einen, ich würde dir drei Punkte nennen. Als erstes den Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben, das, was in dem neuen queeren Aktionsplan drinsteht, dass diese Gesetze wirklich umgesetzt werden. Also das heißt, transsexuellen Gesetz weg, Selbstbestimmungsgesetz her. Das heißt aber auch, dass die queere Thematik, queere Menschen im Grundgesetz verankert werden. Das ist ja auch eine große Aufgabe, die sich der Queerbeauftragte Sven Lehmann gesetzt hat. Ob er sie umsetzen werden kann, das weiß ich nicht, aber bis 2030 würde ich mir zumindest wünschen, dass wir einen wirklich proaktiv festgehaltenen Schutz von queeren Menschen im Grundgesetz haben. So. Das ist der erste Punkt. Gesetze sind aber nicht alles in einem Land. Es kommt ja auch auf die Akzeptanz in der Gesellschaft an. Und auch da merken wir, dass Vorurteile weiterhin verbreitet sind, dass auf dem Schulhof Wörter wie schwul auch Schimpfwörter weiterhin sind. Und ich glaube, um da anzupacken, brauchen wir einfach mehr Bildungsinitiativen. Also bis 2030 wünsche ich mir, dass queere Lebensrealitäten irgendwo stattfinden in einem Lehrplan und quasi schon von klein auf Kindern mit auf den Weg gegeben wird, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn sie nicht dem klassischen heteronormativen Bild entsprechen. Weil ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, weil schon so junges Wissen eine Gesellschaft unglaublich prägt. Also der Aktionsplan umgesetzt, dann die Bildung weiterhin ausbauen. Ja, und als letzten Punkt, was würde ich mir da wünschen? Vielleicht, um da nochmal auf die Unternehmen zu schauen, dass es gang und gäbe ist, dass ein Unternehmen auf eine diverse Belegschaft achtet, dass Diversität wirklich in Unternehmen gelebt und ernst genommen wird und dass Unternehmen sich nicht einfach ein Regenbogenlogo auf die Social-Media-Kanäle klatschen können, wenn sie überhaupt nichts für queere Menschen tun. Dass das besser kontrolliert wird und dass es einfach Standard ist, dass ein Unternehmen Diversität fördert und dann niemand ausgegrenzt wird. Und ich glaube, wenn wir diese drei Säulen bis 2030 erreicht haben, dann sind wir schon ganz viele Schritte weiter in diesem Land.
Fabian hat super wichtige Punkte genannt und besonders wichtig, was mir auch voll hängen geblieben ist, ist, dass er nochmal die Unternehmensstruktur angesprochen hat. Also, dass es eben nicht ausreicht, wenn Unternehmen sich mit der Pride-Flagge nach außen schmücken, sondern dass man auch innerhalb der Unternehmen die Strukturen einfach anpassen muss und auch LGBTQIA+ freundlich machen muss. Und da muss einfach noch viel in den Unternehmen selbst getan werden. Fabian findet ihr übrigens auch auf Insta und da erklärt er gerade viel dazu auf, wie es queeren Menschen rund um die Weltmeisterschaft geht. Ich verlinke euch da seinen Account auch nochmal in den Shownotes. Es gibt also auch in Deutschland noch einiges zu tun und dafür gibt es aber jetzt schon den Aktionsplan Queeres Leben. Fabian hat ihn ja schon angesprochen. Der Plan wurde vor ein paar Tagen vom Bundeskabinett verabschiedet. Und damit ich mir davon jetzt nochmal ein bisschen genaueres Bild machen kann, lasse ich mir das Ganze jetzt von Journalisten aus dem SWR Hauptstadtstudio einordnen. Und jetzt spreche ich mit Jim Bob. Hi Jim Bob.
Hi, grüß dich.
Jim Bob, erklär uns doch mal, dieser Aktionsplan Queeres Leben, was bedeutet das denn jetzt genau und was ist überhaupt so ein Aktionsplan?
Also dieser Plan, das ist jetzt im Prinzip, sage ich mal, erstmal eine Liste, wo erstmal nur drinsteht, mit welchen Schritten man seine Ziele erreichen will. Das ist so die Definition, würde ich sagen. Also konkret jetzt in dem Fall steht in diesem Plan drin, okay, was müssen wir vielleicht ändern in Deutschland politisch, damit queere Menschen gut und sicher hier leben können und auch akzeptiert werden. Also so habe ich auch Sven Lehmann verstanden, den Queerbeauftragten. Das ist quasi jetzt ein sehr großer Rahmen, der jetzt aber noch tatsächlich gefüllt werden muss mit konkreten Sachen, die die Politik tatsächlich tut. Der Queerbeauftragte selber hat auch schon gesagt, dass er das schon als großen Erfolg sieht, dass es diesen Plan überhaupt gibt, weil das erste Mal ist, dass eine Bundesregierung so einen queeren Lebensplan tatsächlich verabschiedet hat. Im Prinzip bedeutet das erstmal, dass das Thema queer sein und queere Menschen auf der Agenda der Bundesregierung steht. Das ist der allererste Schritt, würde ich sagen, also nicht überbewerten, aber ist schon mal gut tatsächlich, dass es diesen Plan gibt, weil er heißt, es könnte was passieren.
Fabian hat eben ja auch schon das Selbstbestimmungsrecht angesprochen und damit soll halt eben jeder Mensch sein Geschlecht und Vornamen künftig selbst bestimmen können. Was sind denn noch andere große Punkte in diesem Aktionsplan?
Also für Sven Lehmann ist sehr wichtig, dass es auch um mehr Sicherheit gehen soll für queere Menschen in Deutschland. Es gibt ja auch hier bei uns tatsächlich täglich Angriffe, Übergriffe oder auch, ja, sag ich mal, Beleidigungen, die queere Menschen quasi auf der Straße oder auch im Netz erleben. Und diese Straftaten, die das ja zum Großteil auch sind, die sollen besser erfasst werden, sagt Sven Lehmann, damit Opfer auch öfter Anzeigen machen, weil die Dunkelziffer tatsächlich ist sehr, sehr hoch, wird in Deutschland vermutet. Und das liegt eben auch daran, dass sich queere Menschen dann ja oft nicht trauen, Dinge anzuzeigen, wenn sie zur Polizei gehen, dass sie da vielleicht auf nicht so offene Ohren getroffen sind bisher und genau das soll verändert werden. Und das klingt vielleicht einfach, ist es aber natürlich nicht, weil man natürlich auch gucken muss, okay, wie erreiche ich jetzt jeden Polizisten, jede Polizistin, dass die sensibel quasi auf das Thema reagieren und das nicht irgendwie abtun, ah okay, Beleidigung und so, sondern dass das schon eine ernste Sache ist. Das ist ein großes Thema. Es soll auch um Gesundheit gehen, dass Homosexuelle zum Beispiel Blut spenden sollen, leichter Blut spenden dürfen sollen. Das ist ja bisher auch noch ein großes Thema, dass die quasi sehr enthaltsam sein müssen sexuell, bevor sie das offiziell dürfen. Das ja, ist ja auch sehr diskriminierend, sagen viele Verbände. Und es soll auch insgesamt um mehr Beratung gehen, dass zum Beispiel Jugendzentren, die jetzt krass unterbesetzt sind, dass die mehr Kohle bekommen und auch sensibilisiert werden, wie sie mit queeren Menschen, mit transsexuellen Menschen zum Beispiel umgehen sollen, die besser beraten, damit die in Deutschland quasi von Anfang an ja, sich besser aufgehoben fühlen. Das sind, glaube ich, so die Hauptpunkte.
Und jetzt ganz konkret, wann trifft das alles in Kraft?
Das ist ja in der Politik immer das große Thema. Also das Ganze ist erstmal nur ein Plan, das muss man auch ganz klar so sagen. Das ist kein Gesetzentwurf, im Prinzip eine Absichtserklärung. Ne? Also mehr ist es tatsächlich erst einmal nicht, auch wenn Sven Lehmann das natürlich feiert, weil das für ihn auch ein wichtiger erster Schritt ist. Alle Ministerien in der Bundesregierung sind jetzt auch aufgerufen mitzumachen. Also das Innenministerium könnte sich zum Beispiel um das Thema Sicherheit kümmern und Polizei. Das Gesundheitsministerium natürlich um alle Gesundheitsthemen und so weiter und so fort. Justizminister Marco Buschmann ist ja auch, was Gesetze angeht, zum Beispiel ganz vorne mit dabei. Also jedes Ministerium soll seinen Beitrag leisten. Und Lehmann hat versprochen, dass dieser Plan ab Anfang 2023 umgesetzt wird. Er soll da so ein bisschen die Übersicht behalten. Okay, macht jedes Ministerium auch wirklich mit? Und die meisten Sachen von diesem Aktionsplan sollen, laut Ankündigung, noch bis 2024/25 umgesetzt werden. Also in den nächsten Jahren, solange die Bundesregierung noch im Amt ist. Ob das dann wirklich so ist, das müssen wir jetzt genau beobachten, weil ankündigen kann man natürlich viel.
Deutschland ist also auf einem guten Weg, hat aber auch noch viele, viele Schritte vor sich. Aber dass wir überhaupt schon mal einen Queer-Beauftragten haben, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Jetzt bin ich nur gespannt, wie die ganzen Punkte in diesem Aktionsplan, wie und vor allem auch wann, die umgesetzt werden. Weil bisher sind das einfach nur Pläne, mit denen aber noch niemand was Wirkliches anfangen kann. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Folge. Und leider gibt es jetzt noch nicht so Happy News für euch, denn das hier ist erstmal die letzte Folge von Die und Du. Wir machen das hier erstmal nicht weiter, aber keine Sorge, im Hintergrund wird schon fleißig an neuen Ideen gearbeitet. Und auf dasding.de findet ihr weiterhin natürlich wie gewohnt News für junge Leute. Es hat mir super viel Spaß gemacht, an dem Podcast zu arbeiten und euch auch wieder alle 2 Wochen zu updaten, was denn eigentlich so in der Politik los ist. Und wenn man so auf das Jahr zurückschaut, war das ja auch voll das turbulente Jahr. Also der Angriffskrieg auf die Ukraine, die Energiekrise und die Inflation. Ich bin echt happy, wenn ich so zurückgucke, dass wir über all diese Themen sprechen konnten und besonders auch immer mit Menschen, die wirklich davon betroffen sind. Und manchmal waren das halt eben auch welche von euch, die den Podcast hören, was ich dann auch immer sehr cool fand. Danke an alle, die den Podcast gehört haben, Themenvorschläge geschickt haben oder ihre Meinung auch mit uns geteilt haben. Und wir hören uns bestimmt irgendwann irgendwo nochmal. Und bis dahin, tschüss.
Die und Du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.